Auf und Davon, der Reisepodcast mit Bolle und Marco.
Moin moin und herzlich willkommen bei unserem Podcast.
Ja, moin moin auch von mir, der Bolle.
Schön, dass du da bist, Bolle.
Ja, ich bin zufällig auch in der gleichen Wohnung, in der du lebst.
Schön, dass du eingeschaltet hast. Wie wir in der letzten Folge schon angekündigt haben, wollen wir uns nicht mehr so viel oder nicht mehr so feiern lassen, die Podcasts hier rauszuhauen.
Sondern bam, 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 eine Folge nach der nächsten, Leute.
Ganz genau. Und bei der ersten Folge haben wir über unsere Kooperation mit unserer großen Jahreskampagne mit Frankentourismus gesprochen. Unter anderem ging es da um die Städte Coburg, Bamberg, Bayreuth, Kulmbach und Nürnberg.
Genau, falls du die Folge noch nicht gehört hast, wir waren in diesem Jahr so eine Art Botschafter für die Region Franken und sind durch 15 verschiedene fränkische Städte gereist. Das natürlich alles so ein bisschen aufgeteilt in mehreren Monaten und Wochen. Und ja, in der heutigen Folge geht es weiter mit den nächsten Städten. Emmy, wo geht's denn heute lang?
Heute sprechen wir über die Orte Fürth, Erlangen, Forchheim, Dinkelsbühl und Eichstätt. Bist du bereit, Bolle?
Ich bin sowas von bereit, Leute. Wir haben so viele coole Tipps für euch und ich würde sagen, auf geht's nach Fürth.
Ja, die Stadt Fürth liegt nordwestlich von Nürnberg und hat 127.000 Einwohner ungefähr. Und man kann sagen, dass Fürth und Nürnberg schon quasi verschmolzen sind. Also würden die Ortsschilder es nicht kennzeichnen, würde man die Überfahrt von der einen Stadt zur anderen irgendwie gar nicht merken. Die Fahrt von Nürnberg Hauptbahnhof bis zum Fürther Hauptbahnhof dauert gerade mal 7 Minuten
ja, mit der S-Bahn. Ich war ja früher oder vor dieser Reise noch nie in Fürth. Du warst ja schon mal dort, weil ein Kumpel von dir dort gewohnt hat.
Genau, ja.
Und ich weiß noch, dass uns vor der Reise jemand geschrieben hat und meinte, ja, Fürth könnt ihr getrost auslassen. Und ich muss sagen, zum Glück haben wir das nicht gemacht, denn Fürth hat uns, oder mich, aber dich glaube ich auch, obwohl du die Stadt schon kanntest, positiv überrascht. Und was ich zu dieser Zeit auch gar nicht wusste, Emmy, ich muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht so Bundesliga erfahren oder verfolge die Bundesliga in Deutschland.
Okay, jetzt kommt's.
Aber ich wusste gar nicht, dass Nürnberg und Fürth schon seit über 100 Jahren so, ich sag's mal so, richtig krass verfeindete Fußballclubs sind. Sie sind also absolute Rivalen und keiner schenkt dem anderen was.
Und ist das nicht in Berlin auch so? Union und
Hertha?
Der Hertha?
Ich glaube schon, aber ich habe mich damit jetzt auch noch nie beschafft. Auch nicht während der fast 10 Jahre, die ich dort gewohnt habe. aber zurück zu Fürth und Nürnberg. Das hat auch schon so eine richtig, richtig lange Geschichte. Und ich habe gelesen, Emmy, fand ich mega interessant, dass 1924 die deutsche Nationalmannschaft ausschließlich aus Fürthern und Nürnbergern bestand. Das war also eine total fränkische Angelegenheit. Und die wollten nicht miteinander spielen und wurden dann vom DFB aber gezwungen, gemeinsam die Partie gegen Holland zu spielen. Und das war, glaube ich, ein Freundschaftsländerspiel oder irgendwie so. Und ich glaube, die hatten kurz vorher halt ein Derby, Fürth gegen Nürnberg. Und es ging, wenn ich mich recht erinnere, um die süddeutsche Meisterschaft. Und das war halt auch schon so ein Derby. Da ging es irgendwie um alles. Keiner schenkt dem anderen was. Und es war auch so eine richtig rabiate Angelegenheit, auch wenn es 0-0 ausging. Aber ich meine mich zu erinnern, dass Nürnberg das Ding durch dieses 0-0 dann gewonnen hat und süddeutscher Meister wurde. Naja, und dann ein paar Tage später war eben dieses Spiel der deutschen Nationalmannschaft. Und in getrennten Waggons reisten sie nach Amsterdam, gingen sich selbst im Hotel aus dem Weg und auch auf dem Spielfeld. Das 1-0 fiel dann auf Vorlage des Nürnbergers Träg und wurde vom Fürther Stürmer Aschall verwandelt. Und während die 6 Fürther so jubelten und sich freuten, wandten sich die 5 Clubspieler von Nürnberg genervt ab. Und auch auf der Heimreise sprachen die verfeindeten Sieger kein einziges Wort miteinander. Und ich denke mir so, krass, also da siehst du mal, wie verfeindet diese Clubs sind. Und vielleicht war der jemand, der uns ja auch schrieb, ach, Fürth könnt ihr auslassen. Vielleicht war das ja auch einfach ein Nürnberg-Fußballfan.
Liegt nahe, ja, wenn man das so hört, wie das da so abging.
Ja, wer weiß. Fand ich aber super interessant. Und ja, vielleicht bist du da draußen ja auch nicht so mit Fußball, wie sagt man, Fußball begeistert. Jetzt wissen wir mehr, was Fürth und Nürnberg verbindet.
Nämlich Feindschaft.
Nämlich Feindschaft.
Aber zurück zu Fürth. Fußballrivalität hin oder her. Uns hat Fürth richtig gut gefallen. Der Ortskern ist klein und schnucklig mit sehr, sehr schönen Ecken, tollen Cafés und guten Restaurants. Auch mit dem Fahrrad erreichten wir relativ schnell die Orte, die wir uns anschauen wollten. Es fühlte sich jetzt nicht so an, als müsste man mit dem Fahrrad durch den Großstadtdschungel fahren. Als besonders schön und gemütlich empfanden wir die Ecke Marktplatz und Gustavstraße. Es ist ein toller Mix an Häuserfassaden. So sieht man auf der einen Seite Sandsteinhäuser mit Schweifgiebeln und auf der anderen Seite eben die netten Fachwerkhäuser.
Ja, und ich muss auch sagen, dass ich von Fürth ja überhaupt keine Ahnung hatte. Also ich wusste schon, das liegt neben Nürnberg. Und ich fand das Zentrum so kompakt und schnuckelig, dass ich niemals gedacht hätte, dass Fürth einfach 127.000 Einwohner hat.
Stimmt, ja.
Also das kriegst du in der Altstadt gar nicht mit. Das ist wirklich eine fußläufige Gegend. Und rund um den Grünen Markt findest du auch richtig coole Restaurants, Cafés, Geschäfte und Bars. Ich weiß noch, dass wir an dem Restaurant Stubenhocker vorbeigelaufen sind und unsere Stadtführerin meinte, da kriegt man die besten Burger der Stadt. Wir haben es selber leider nicht ausprobiert, weil wir an dem Abend noch woanders waren, dazu aber später mehr. Was ich dort aber cool fand, war der Look des Restaurants. Wir haben reingeschaut und es war irgendwie wie so ein Tante-Emma-Wohnzimmer, so ganz urige Sofa-Ecken und Stühle und Couchen, so richtig zusammengewürfelt, so ein kleines, ja, hat schon fast so einen Vintage-Look gehabt. Fanden wir richtig cool, also vielleicht bist du ja mal in der Stadt und erinnerst dich an das Restaurant Stubenhocker. Ja, und am Ende des Marktplatzes liegt dann auch schon die beliebte Gustavstraße. Wegen der Restaurants, Cafés und Bars herrscht hier abends so eine richtig entspannte und gesellige Ausgehstimmung. Das führt sich dann bis in die Waagstraße fort, wo man sich rund um den Brunnen etwas abgeschieden vom Verkehr ebenfalls so richtig nett hinsetzen kann und ja, den Abend ausklingen lassen kann. Die ganze Ecke rund um den Marktplatz und die Gustavstraße haben uns richtig gut gefallen und das war wirklich ein cooler Anblick, das führt.
Auch so klein und süß kann irgendwie, ne? Für eine Großstadt?
Eigentlich ist es ja eine relativ große Stadt, aber es war, wie gesagt, total kompakt, schnuckelig und einladend. Ja, und wenn du schon mal am Marktplatz bist, dann schau dir auch den Hof hinter dem Restaurant Stubenhocker an. Wenn du Glück hast, ist das Tor links neben dem Restaurant geöffnet, denn die toll dekorierten Hinterhöfe und Vorgärten sind nämlich unser nächstes Highlight in Fürth. Jedenfalls macht es super viel Spaß, diese kleinen, ich nenne sie mal Stadtoasen, zu entdecken.
Mir kam das sogar so vor, als gäbe es so einen inoffiziellen Wettbewerb, wer den schönsten Hinterhof oder den schönsten Vorgarten hat.
Ja,
die sind übrigens meist auf privatem Grundstück, aber laut unserer Stadtführerin sind rücksichtsvolle Gäste, die sich die Gärten anschauen möchten, durchaus willkommen. Man muss halt ein bisschen hoffen, dass, wie du gerade schon sagtest, dass das Tor offen ist oder die Türe offen ist, aber dann ist es wohl kein Problem, mal einen Blick reinzuwerfen. Besonderes Highlight sei jetzt auch noch erwähnt, die Pfarrgasse, welche eine der schönsten und gleichzeitig auch besterhaltensten Gassen der historischen Altstadt ist. Diese schmale Gasse verbindet den Kirchplatz von St. Michael mit der oberen Fischerstraße. Also ist auch nur ein Steinwurf vom Marktplatz und der Gustavstraße entfernt. Wie Bolle schon meinte, wenn man also in der Gegend unterwegs ist, unbedingt auch die Pfarrgasse
angucken. Rechts und links einfach mal abbiegen und gucken, in welches kleine Gässchen sich man so verirrt und einfach mal den Anblick genießen, denn die Bewohner dekorieren wirklich liebevoll und mit sehr viel Liebe zum Detail ihre schnuckligen Hinterhöfe. Ja, und die Altstadt von Fürth hat noch viel mehr zu bieten, aber am besten wirfst du mal einen Blick in unseren Blogbeitrag, denn dort haben wir schon alle Highlights und Tipps für dich zusammengefasst. Denn jetzt würde ich mal vorschlagen, wir bewegen uns ein bisschen raus aus die Altstadt, denn rund um Fürth ist es auch besonders grün. Und wusstest du, dass in Fürth die beiden Flüsse Rednitz und Pegnitz zusammenfließen? Da haben wir auch eine kleine Fahrradtour gemacht zum sogenannten Flussdreieck und ab dort heißt der Fluss dann nämlich Regnitz und fließt weiter in Richtung Erlangen, Forchheim und Bamberg. Der Weg dorthin ist sehr gut ausgebaut und man kann direkt vom Stadtpark aus starten mit der Fahrradtour immer am Fluss entlang. Und apropos Stadtpark, der ist auch wirklich sehr, sehr schön mit einem üppig bunten Rosengarten, also sehr zu empfehlen an dieser Stelle. Und ja, wir empfehlen am besten ein paar Snacks mitzunehmen und es sich am Flussdreieck gemütlich zu machen.
Ja, wie ich vorher schon angemerkt hatte, es fühlt sich gar nicht an wie Großstadtdschungel, sondern es war wirklich gemütlich, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein.
Man kann, glaube ich, auch sogar einmal so um die Altstadt rumradeln. Also der Weg ist sehr gut ausgebaut.
In diesem Zuge würde man dann, perfekte Überleitung, Bolle, auch an der Uferpromenade und der Badstraße vorbeikommen. Das ist so am westlichen Rand der Innenstadt und ist eine total tolle Uferpromenade entlang der Rednitz, ja, wo man gemütlich spazieren kann oder Fahrrad fahren kann.
Oder Emmy, ich habe auch gesehen, dass da jemand sich sogar eine Abkühlung im Fluss gegönnt hat.
Damals war hier sogar ein Flussbad. Heute ist das, ja, man hat so umgebaut, damit man so ein bisschen dort chillen kann, verweilen kann. Ich glaube, da führen auch so Treppen bis runter ans Wasser. Da ist jetzt keine Badeinfrastruktur mehr.
Ja, keine offizielle Badestelle, aber ich glaube, unsere Stadtführerin meinte, dass in den warmen Monaten durchaus dort von diesen Treppen der ein oder andere mal reinspaziert und sich im Fluss ja eine Abkühlung gönnt.
Ja, soweit ich mich erinnern kann, war da tatsächlich jemand im Wasser, ja, als wir da vorbeigefahren sind. Auf jeden Fall ist direkt dort ums Eck auch das Café Badehaus. Da, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, haben wir, ja, war so eine Art Garten davor, war total nett. Da haben wir uns erstmal ein kühles Radler gegönnt, ja, und haben ja den Tag genossen.
Den Tag genossen und auch so ein bisschen dort ausklingen lassen.
Aber, Bolinchen, apropos gönnen, wir haben ja eine ganz besondere Kategorie, der du dich angenommen hast. Und zwar
jetzt
Bolles
Schlemmermäulchen-Tipps.
Bolles Schlemmertipps, ganz genau.
Da. Ja, wie auch in der letzten Folge versorge ich euch für jede Stadt mit unseren Top 3 Tipps, wo ihr gemütlich Kaffee trinken könnt, essen könnt oder auch mal ein Eis schlemmen könnt. In Fürth gibt es da so einige Adressen, die ich dir nicht vorenthalten möchte. Denn wusstest du zum Beispiel, dass es in Fürth eine der weltweit besten Pizzerien gibt?
Sagst du das jetzt einfach so?
Nein, das ist tatsächlich so. Und wir waren dort, ne? Mit Auszeichnung. Die Pizzeria Pizza Zulu landete erst vor kurzem wieder im Ranking der 50 Top-Pizzerien Europas. Und ja, das liegt daran, dass dort mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Kreation von Pizzen liegt. Die werden nämlich immer noch vom Inhaber, ja, kreiert nach italienischem Rezept. Und ich habe gelesen, dass die Oliven und der Mozzarella jeden Montag per LKW direkt aus Italien angeliefert werden. Und dementsprechend, Leute, geht mal zur Pizzeria Pizza Zulu und probiert mal diese Pizza, die zu den Top-Pizzen Europas gehören.
Italienische geht es ja gar nicht, wenn ja sogar Zutaten direkt aus Italien kommen.
Also, unser Tipp Nummer 1. Ja, und Fürth kann auch richtig gut Kaffee. Wir waren in der Innenstadt, die auch sich sehr gut eignet, um zu shoppen. Das ist eine gemütliche kleine Shoppingpromenade und da haben wir recht zufällig das Café Surium entdeckt und natürlich mussten wir dort einkehren.
Es sah wirklich hübsch aus, schon als wir vorbeigelaufen sind, hat Bolle sofort...
Ja, sofort abgebogen.
Angeschlagen.
Dieses kleine, coole Café ist in der Innenstadt und hier bekommst du richtig guten Käsekuchen. Wir sind ja Käsekuchen-Fanatiker und ich muss sagen, das habe ich auch so ein bisschen von Emmy. Vor unserer gemeinsamen Zeit habe ich noch nie Käsekuchen gegessen.
Jetzt bin ich schuld an deiner Käsekuchen-Sucht.
Ja, irgendwie schon, weil das kenne ich irgendwie erst durch euch Schwaben. Ist hier oben eigentlich gar nicht so typisch. Aber ja, deswegen mussten wir unsere Sucht befriedigen und haben im Café Surium ganz frisch und hausgemachten Käsekuchen geschlemmt und dazu einen hervorragenden Flat White geschlürft. Also merkt euch das, Café Surium.
Du schwelgst schon wieder in Erinnerung, du träumst schon wieder komplett
da
weg.
Da tropft der Zahn schon wieder.
Komm bitte zum dritten Punkt.
Ja, habe ich auch, Emmy. Und das ist auch wieder ein Herzenstipp, nämlich das Stadtparkcafé. Hm. Das befindet sich gleich neben der Freilichtbühne im Stadtpark.
Da fange ich ja sofort das Träumen
an. Da tropft dein Zahn nämlich, ne?
Aber hallo.
Ja, da waren wir zum Mittag. Und wie wir vorhin schon gesagt haben, der Stadtpark an sich lädt zum Spazieren ein oder mit einer Decke für ein gemütliches Picknick. Da befindet sich dieses Stadtparkcafé und dort wird täglich super frisches, leckeres, gut riechendes Brot gebacken. Das ist also, Leute, wer auf Brot abfährt, so wie wir, der muss ins Stadtparkcafé.
Ich würde noch nicht mal so weit gehen. Ich würde sagen, selbst wenn du keinen Hunger hast, wenn man in dem Park unterwegs ist und die frischen Brote kommen aus dem Ofen,
dann das riecht man, ne?
Hat man keine andere Wahl, als einzukehren.
Ja, Emmy hatte sich dort auch so eine kleine Brotzeit bestellt. Irgendwie, ich glaube, das war so mit Hummus und ich weiß gar nicht, was noch alles auf dem Teller war, aber es war so lecker. Und ich hatte dort, Emmy, die besten hausgemachten Spinatknödel mit zerlaufener Butter und Parmesan, die ich in meinem Leben gegessen habe.
Du triffst es wieder komplett
ab. Alter, Leute, also wirklich. Jetzt mal hier eine kleine Zusammenfassung. Fürth hat eine wunderschöne kleine Altstadt mit vielen richtig hübschen Fachwerkhäusern und ganz schnucklig dekorierten Hinterhöfen. Fürth hat auch unglaublich viel Grün. Eine Fahrradtour bietet sich an zum Flussdreieck. Und wie wir schon geschwärmt haben, Fürth hat auch unglaublich gute Restaurants, Cafés und in der Gustavstraße auch Bars, um den Abend gemütlich ausklingen zu lassen.
Um das Thema jetzt hier mal abzuschließen, bevor du hier dich komplett in der Tasche redest, komme ich zu interessanten Facts über Fürth. Und zwar wusstest du, dass die bekannten Playmobil-Figuren aus Zirndorf bei Fürth stammen?
Wusste ich zum Beispiel überhaupt nicht.
Also ich denke, jeder hatte Playmobil im Kinderzimmer.
Absolut.
Oder war man eher Team Lego oder Playmobil?
Ich glaube schon. Ne? Also meine Halbbrüder hatten, glaube ich, alles voller Lego. Team Lego leider.
Ja, ich glaube, da gibt es so zwei Lager. Auf jeden Fall stammen die Playmobil-Figuren aus der Ecke Fürth und von dort aus stürmen sie quasi die Kinderzimmer dieser Welt. 1974 erfolgte die Markteinführung mit den ersten Figuren Ritter, Indianer und Bauarbeiter. Die klassischen Figuren halt.
Ne? Ist auch richtig witzig, ey.
Und noch eine Besonderheit. Täglich um 12.04 Uhr lässt Fürth im Rathausturm den Rockklassiker Stairway to Heaven von Led Zeppelin über die 25 Glocken erklingen. Also, wenn du da unterwegs bist, spitz die Ohren und vielleicht kommt dir die Melodie ja bekannt vor.
Und apropos Rathaus, Emmy, hier können wir auch noch empfehlen, bei einer Tour mitzumachen, denn dann könnt ihr auch den Rathausturm erklimmen, die fantastische Sicht über Fürth genießen und man kann sogar die Burg in Nürnberg erspähen bei gutem Wetter.
Stimmt.
Und wir haben die sogar gesehen. Und da sieht man dann erstmal wieder, wie dicht die ganzen Städte nebeneinander liegen. Sehr zu empfehlen, der Blick vom Rathausturm.
Ich wollte jetzt eigentlich noch kurz die Melodie anstimmen zu Stairways to Heaven, aber gut, dass du mich unterbrochen hast. Ich glaube, das lassen wir an der Stelle lieber.
Wir lassen das mal nicht, dass die GEMA da uns Probleme macht.
Nein, ich wollte es mit meiner Engelsstimme.
Ach so, du wolltest das singen.
Ja, aber das
Leute, wir gehen jetzt über zur nächsten Stadt.
Ab nach Erlangen. Erlangen ist nicht ganz so an Nürnberg herangewachsen wie Fürth, aber auch Erlangen ist sehr dicht an Nürnberg herangewachsen. Also die Außenbezirke der beiden Städte liegen quasi direkt nebeneinander. Aber wenn man jetzt so von Innenstadt zu Innenstadt fährt, sind es ungefähr 20 Minuten mit dem Auto, mit dem Zug auch nicht arg viel länger.
Das hätte ich auch vor der Reise gar nicht gedacht, dass das direkt um der Ecke von Fürth und Nürnberg liegt. Also für mich war Erlangen so, ja, irgendwo in Bayern irgendwo. Keine Ahnung, wo Erlangen ist, ehrlich gesagt. Aber deswegen dieses Städtedreieck, ja, hätte ich so irgendwie gar nicht vermutet. Aber war natürlich umso besser für unsere Tour, denn der Weg, ja, in die nächste Stadt war recht kurz.
Ja, das stimmt. Die Stadt wurde übrigens im Jahre 1002 erstmalig urkundlich erwähnt. Später im 18. Jahrhundert wurde sie zur Residenzstadt des Markgrafen Christian Ernst von Brandenburg-Bayreuth, was der Stadt eine blühende Entwicklung bescherte und wahrscheinlich auch einen gewissen Reichtum erlangt hat. Ja, heute ist Erlangen vor allem für seine renommierte Friedrich-Alexander-Universität bekannt, V, abgekürzt. Sieht man ganz oft, wenn man da unterwegs ist. Also das ist dann der Hinweis.
Aber es klang jetzt witzig, abgekürzt V. Also, abgekürzt F-A-U, V, ja,
also irgendwie nicht V.
Nicht V, sondern V.
Ja, das stimmt. Ja, die Uni lockt super viele Studenten und Studentinnen aus aller Welt quasi nach Erlangen.
Ja, das hat dann auch so ein jugendliches Flair dadurch, die Stadt Erlangen. Und ja, genau das ist uns eigentlich auch direkt zu Beginn unserer Stadttour aufgefallen. Die vielen jungen Leute, die im Schlossgarten saßen, in den Cafés, in den Läden rund um die Uni. Und ja, das wirkte auf uns alles so super lebendig, aber auch gleichzeitig nicht zu wuselig, wie jetzt zum Beispiel in anderen großen Städten, wo auch viele Unis sind. Generell rund um die Uni fanden wir die Atmosphäre total ja, easygoing und lebhaft. Also da hätten wir gerne uns auch mal dazu gesellt und einfach dort mal abgehangen.
Das stimmt, ja.
Zwischen den jungen Studenten.
Aber ich glaube, wir sind komplett fehl am Platz. Wir hören es mit der 30.
Und rund um die Uni gibt es zum Beispiel die untere Karlstraße, Schuhstraße oder auch Friedrichstraße. Dort fanden wir es echt richtig cool. Und dort gibt es auch coole Läden. Ich weiß, dass wir dort vor einem Plattenladen standen und da gibt es auch einen Laden, habe ich auf dem Blog notiert. Ich erinnere mich ehrlich gesagt gerade nicht an den Namen, aber wo man so, wie sagt man,
faire Mode
kaufen kann. Genau, den fand ich richtig cool. Und ja, rund um die Uni, richtig chillig dort in Erlangen. Aber kommen wir jetzt mal so zu unseren, ich sag mal jetzt die richtigen Highlights. Also die Ecken sind auch schon richtig cool. Und es gibt neben dem Erlanger Schlossplatz und Marktplatz, neben dem weitläufigen Schlosspark, der auch sehr hübsch angelegt ist, und dem Markgrafentheater noch viel mehr in Erlangen zu sehen und bestaunen. Und da fangen wir doch direkt mal an mit der Schiffsstraße, die zu den belebtesten und schönsten Einkaufsstraßen in Erlangen gehört. Dort kann man richtig gut bummeln, stöbern und shoppen. Das ist auch richtig süß gemacht alles. Also ich erinnere mich dort an die, ja, schon schöne Fachwerkbau. Und einige Läden haben so schöne Blumenkästen und schöne bunte Bänke vor den Türen gestellt. Also das ist so eine ganz andere Gegend als der Rest von Erlangen.
Ist auch abgekoppelt von dem wuseligen Stadtleben, will ich jetzt nicht sagen.
Genau, doch von dieser Innenstadt. Und danach kommt dann irgendwie diese, ja, Altstadt kannst du es auch nicht nennen, sondern dieser Teil der Innenstadt, der so ganz anders optisch ist als eben die anderen Ecken. Und dort ist nicht nur die Schiffsstraße zu erwähnen, sondern auch diese ganz kleinen Nebenstraßen, die links und rechts abgehen. Und dort findet man richtig viele individuelle Läden, auch inhabergeführte Läden, wofür Erlangen auch ein bisschen bekannt ist. Dort mal zwei Adressen, die ich hervorheben will, nämlich das Geschäft Wohngerade. Dort gibt es richtig schöne Wohnaccessoires und Dekoartikel, also gut, total süß.
Gut, dass wir keinen Platz in unserem Koffer hatten.
Ja, leider. Und das Coworking Space Kreativlabor. Auch richtig cool, um einfach mal dort ein paar Stunden zu arbeiten. Gibt aber noch viele mehr und auch richtig gute Cafés und Restaurants und auch Weinbars. Ja, ja, neben dem vielen Bier in Franken spielt tatsächlich hin und wieder auch mal Wein eine Rolle. Die ganze Gegend ist echt richtig schnuckelig. Merkt euch hier die Schiffsstraße, schlendert mal durch die Gassen. Dort war auch übrigens unser Hotel. Das war das Hotelchen am Theater.
Ganz genau.
Das war auch richtig süß, auch inhabergeführt. Hat nur eine kleine Anzahl an Zimmer direkt gegenüber vom Theater, vom Markgrafentheater. Und da kann man nämlich abends auch richtig gut vor dem Hotel in dem Theatercafé chillen und sich noch ein kleines Weinchen bestellen. Fand ich auch richtig süß.
Kommen wir zum nächsten Highlight, dem Botanischen Garten. Ja, wir lieben ja Botanische Gärten. Das ist immer so eine kleine Weltreise. In einem Moment steht man vor unzähligen Kakteen in jeder Form und Größe. Dann läuft man einfach weiter in das nächste Gewächshaus. Und auf einmal ist man im tropischen Regenwald unterwegs mit einer komplett anderen Fauna. Gefällt uns immer sehr gut. Dort kann man dann auch
spazieren gehen durch die verschiedenen, ich sag mal, Gärten, die so draußen angelegt waren. Und dann gab es verschiedene Gewächshäuser. Und das Beste ist es sogar komplett kostenlos, Emmy, ne? Ich glaube, wir haben da nichts zahlen müssen.
Es wird um eine kleine Spende gebeten. Hier und da sind auch kleine Spendenboxen. Aber grundsätzlich spricht nichts dagegen, einmal ganz,
unbeschwert durch den Botanischen Garten zu schlendern. Es ist auch, glaube ich, der Eingang war doch direkt am Markgrafentheater, wenn ich mich recht erinnere.
Es gibt mehrere Eingänge. Man kann vom großen Schlosspark quasi reinlaufen.
Ja, genau.
Oder man kommt vom Theater. Mhm. Auf jeden Fall, lauft da durch, nehmt euch ein bisschen Zeit. Ist echt schön dekoriert, gut, ja, aufgeteilt auch. Auf jeden Fall einen Ausflug wert. Übrigens ist der Garten jetzt nicht nur eine kleine Ruheoase, sondern hat sogar, ja, eine wissenschaftliche Bedeutung. Und zwar nutzt die Uni, die bekannte V-Uni, FAU, nutzt den Garten für Forschung und Lehre in dem Bereich Botanik und Ökologie. Da finden dann auch regelmäßig Ausstellungen oder thematische Führungen statt. Auf dem Blog haben wir die Seite mal verlinkt, wo man Termine findet und sich da auch, ja, eintragen, anmelden kann. Dann kommen wir auch schon zum nächsten Highlight, und zwar natürlich Die Felsenkeller in
und dem
Erlangen.
Thema Bier. Wir sind ja in Franken und wie ihr mitgekriegt habt, waren wir auch in den letzten Städten, die im letzten Podcast waren, ja, sehr viel mit dem Thema Bier umgeben.
Das darf natürlich in Erlangen auch nicht fehlen. Die Felsenkeller sind besonders während der Erlangen Bergkirchweih der absolute Hotspot für Einheimische, für Gäste. Hier geht's richtig ab, hier trifft man sich. Aber auch außerhalb des Events sind die Felsenkeller ja ein Besuch wert. Wir hatten da auch ein bisschen was gegessen, ein bisschen rumgeschlendert. Und ja, diese Keller sind eigentlich so eine faszinierende Ansammlung aus alten Bierkellern, die vor Jahrhunderten schon in die Felsen gegraben wurden. Denn mit ganzjährig stabilen Temperaturen von 8 bis 12 Grad herrschen hier ja hervorragende Gegebenheiten, sage ich jetzt mal, für die Lagerung von Bier. So ganz ohne Elektrik, ohne Kühlschränke und Co. Heute sind die Biergärten rund um die Felsenkeller beliebte Orte für ein Feierabendbier mit deftiger fränkischen Brotzeit zum Beispiel.
Ja, und da werden ja auch Führungen angeboten und Veranstaltungen, die dich auch so ein bisschen durch die Geschichte des Bieres und der Stadt führen. Und innerhalb der Saison, das ist so von April bis Ende September, bietet beispielsweise Endlers Keller solche Führungen an. Dort durften wir auch mal einen kleinen Blick erhaschen und durch einige Gänge laufen.
Das ist ein Riesenlabyrinth eigentlich, ne? Wenn da keiner dabei ist.
Und ja, und es gibt doch sogar Felsenkeller, die in Nürnberg gab es die ja auch, diese unterirdischen Gänge, Felsengänge, die dann kilometerweit bis in die Stadt reinführen. Also es ist Wahnsinn und das gibt es ja in vielen Städten dort in Franken. Also für uns gehören die auf jeden Fall zu den Top-Highlights, weil das einfach, das kennen wir von hier oben ja gar nicht im Norden. Also irgendwelche unterirdischen Keller, um Bier zu lagern. Wäre nee. Hier oben, glaube ich, aber auch eigentlich ganz cool, weil wir sind ja hier oben an der Küste auch Bierfans.
Ich meine, am besten wäre bei uns ja, das Bier im Meer zu versenken.
Stimmt, also, die ist auch schön kalt. Aber vielleicht zu kalt. In den Kellern hast du ja gesagt, 8 bis 12 Grad ist ja anscheinend richtig gute Temperatur. Aber was machst du, wenn die Ostsee gefriert? Dann hast du Eisbier.
Ja, müssen wir mal gucken, wie
Crushed
die
Ice.
Crushed Ice.
Also Leute, wenn ihr in Erlangen seid, nehmt auch die Felsenkeller mit und ja, lasst dort doch einfach mal gemütlich den Abend ausklingen. Und jetzt kommen wir auch wieder zu meiner beliebten Kategorie, nämlich Bolles Schlemmermäulchen-Tipps. Und natürlich gibt es die auch für Erlangen. Fangen wir doch mal an mit richtig gutem Kaffee. Und da haben wir auch ganz zufällig das Kaffee Südliche entdeckt. Das ist relativ unscheinbar in Bahnhofsnähe. Das ist auch ein ganz, ganz kleines Geschäft gewesen. Da sind wir dann rein, haben uns da hingesetzt. Es ist auch richtig schnucklig gemacht, ein ganz schlichtes Ambiente. Und dort gibt es auch richtig guten Kaffee und hausgemachte Kuchen. Also merkt euch mal, Kaffee Südliche können wir sehr empfehlen. Mittag gegessen haben wir im Restaurant Muscat. Das ist besonders bekannt für seine Frische und ja, wie sagt man, Gerichte, die so mit Liebe zum Detail, wie sagt man, angerichtet werden. Und man hat hier einen hohen Anspruch an die Qualität. Also hier kann man richtig gutes Essen genießen.
Das hat man aber auch geschmeckt. Also das war wirklich Weltklasse.
Ja, und sie haben so einen süßen Hinterhof, der dann zum Verweilen einlädt. Und es ist, wie gesagt, ein ganz kleines, schnuckliges Ambiente dort und Essen auf schon einem sehr hohen Niveau. Also Restaurant Muscat einmal auf eure Liste notieren. Ja, und das fand ich auch sehr schön, das Herzstück-Restaurant. Das ist nicht nur ein Restaurant, sondern auch eine richtig gemütliche Weinbar, die sich in dieser schnuckligen Schiffsstraße befindet. Und hier findest du eigentlich was für jeden Hunger, auch vegetarische und vegane Gerichte. Und für uns ein toller Ort, um vor allem am Abend einfach ein Gläschen Wein zu genießen.
Vielen Dank, Bolinchen, für deine Schlemmertipps.
Sehr gerne. Und jetzt reiche ich weiter zu Herrn Emminger. Der hat nämlich noch einen interessanten Fakt nochmal zum Thema Bier.
Quasi von ein Gläschen Wein am Abend zum Bier, genauer gesagt zur Erlanger Bergkirchweih. Das ist tatsächlich das älteste Bierfest der Welt und wurde erstmals 1755 gefeiert.
Ja, ich finde es krass, Wahnsinn, dass sie das dann bis heute aufrechterhalten konnten. Also, dass das bis heute so ein Riesending in Erlangen ist und vermutlich ja auch in den umliegenden Ortschaften. Das wird ja, da werden ja nicht nur die Locals hingehen.
Nee, man kann sogar sagen, dass es wahrscheinlich weltweit bekannt ist oder
über die Grenzen hinaus.
Ganz genau, ja. Das ist so eine Art Volksfest, das mit Bier, also die Biergärten haben offen, es gibt unzählige Stände, es gibt auch Fahrgeschäfte und ja, also die ganze Stadt ist, glaube ich, im Halligalli-Fieber.
Ja, und wir hatten ja gelesen, dass 2022 knapp 1 Million Besucher gezählt wurden. Und als wir auch in dem Steinbachbräu waren, in der Brauerei in Erlangen, die haben ja auch erzählt, was das für ein Aufwand ist, ein logistischer Aufwand, die Massen an Bier erstmal rechtzeitig, ich sag mal, hergestellt zu haben und das dann auch dort hochzubringen, in den Kellern zu lagern. Ja, ist ein Riesending. Also Erlanger Bergkirchweih einfach mal im Hinterkopf behalten. Vielleicht bist du ja zur rechten Zeit am rechten Ort.
Damit schließen wir auch Erlangen ab. Und hier nochmal kurz der Hinweis. Alle Infos zu Erlangen und auch zu Fürth findest du natürlich auf unserem Blog www.kommwirmachendaseinfach.de. Aber jetzt kommen wir mal zu Forchheim. Mit seinen 30.000 Einwohnern liegt zwischen Erlangen und Bamberg in Oberfranken. Auf den ersten Blick mag Forchheim vielleicht ja unscheinbar wirken, aber auf den zweiten Blick ist Forchheim ein kleines fränkisches Juwel, würde ich fast schon sagen. Wir freuen uns auch immer, wenn wir in kleineren Städten unterwegs sind, weil es dann immer so übersichtlich ist, alles so ein bisschen kompakter ist. Ist nicht wie in Nürnberg, wo man vor lauter Möglichkeiten gar nicht weiß, wo man eigentlich anfangen soll.
Ja, und Forchheim ist ja mit seinen 30.000 Einwohnern wirklich klein. Ich weiß auch gar nicht, ob es zu dem Zeitpunkt nicht sogar die kleinste Stadt war, in der wir waren. Aber trotz, dass Forchheim so klein war, hat die Stadt doch einiges zu bieten. Und man bekommt hier nicht nur jede Menge Fachwerk zu sehen, sondern auch richtig schöne grüne Oasen. Und ganz besondere Highlights, welche wir dir jetzt gleich ein bisschen genauer vorstellen werden. Forchheim zählt außerdem, Emmy, zu den ältesten Städten Frankens. Ja, und konnte sich das historische Erscheinungsbild vom Mittelalter bis zum Barock bis heute bewahren.
Fangen wir, wie fast immer eigentlich, ne Wolle, am besten mit der Altstadt selbst an. Wegen der überschaubaren Größe kann man alles super entspannt zu Fuß ablaufen. Am Rathausplatz kann man einzigartiges Fachwerkensemble bestaunen. Leider war das bei uns ja eine riesige Baustelle, bei der man übrigens auch alte Artefakte gefunden hat, alte Gegenstände, und dann musste die ganze Baustelle pausiert werden, weil dann Archäologen oder irgendwelche Wissenschaftler kommen mussten.
Und deswegen dauert es jetzt auch noch richtig lange. Ich weiß gar nicht, wie lange die ganzen Bauarbeiten und archäologischen Funde, wie lange das noch dauern soll. Aber ja, es war eine riesige Baustelle. Aber auf Bildern im Internet hatten wir gesehen, dass der Platz eigentlich richtig schön aussieht. Und das Rathaus auch von außen, also ja, so ein richtig, richtig tolles Fachwerkgebäude aus dem Mittelalter ist.
Eigentlich müssten wir nochmal dahin fahren. Wenn alles mal fertig ist, sieht das bestimmt auch super gut aus.
Ja, glaube ich auch. Und ein richtig schöner Fotospot ist auch das, ich sag mal, das sogenannte Schiefe Haus. Also ich glaube, wenn du dran vorbeiläufst, wirst du schon sehen, okay, das ist das Schiefe Haus, weil es ist wirklich schief. Dabei handelt es sich um die sogenannte Kamerasmühle, und die wurde 1697 als Arbeits- und Wohnhaus erbaut. Das Fundament senkte sich jedoch während der Erbauung zur Flussseite hin ab, was diesem Gebäude halt den Beinamen Schiefes Haus gibt, weil es halt wirklich so ein bisschen abgesackt ist und dieses Fachwerkhaus unfassbar schief ist.
Ja, tolles Motiv.
Genau, gehört auch zu den berühmtesten, sage ich jetzt mal, Fachwerkhäusern der Stadt Forchheim. Und ist ein sehr, sehr schönes Fotomotiv, weil davor man über so eine kleine Brücke über den Fluss geht. Wirklich Top-Motiv zum Fotos machen, aber auch einfach hübsch fürs Auge.
Eine weitere Sehenswürdigkeit in der Altstadt ist auch die Kaiserpfalz. Ja, die Burg aus dem 14. Jahrhundert diente damals als Nebenresidenz der Bischöfe und war viele Jahrhunderte ein bedeutender Königshof, wo verschiedene Kaiser und Könige wohnten. Heute kann man das Innere des...
Der Burg, der Pfalz praktisch, ja.
Genau, da sind jetzt so Museen drin, zum Beispiel das Archäologiemuseum oder das Stadtmuseum, das Trachtmuseum. Und alles ist mit richtig viel Liebe zum Detail hergerichtet und aufbereitet worden, so dass man ja auch jüngere Gäste abholen möchte. Es ist also definitiv ein Blick wert. Was wir in Forchheim auch sehr mögen, sind die vielen Wasserkanäle, die die Altstadt durchziehen, quasi schon wie so Lebensadern, würde ich es fast schon nennen. Richtig schön ist der Abschnitt zwischen der Spitalkirche, der Mühle und der Brücke in der Vogelstraße. Dort stehen nämlich viele schöne Häuser aus dem 16. Jahrhundert. Dadurch hat man an dieser Ecke der Stadt auch den Beinamen Klein Venedig verliehen. Das Gute ist ja, dass man sich in dieser kleinen Stadt einfach treiben lassen kann und man kommt immer wieder automatisch an kleine schnuckelige Ecken.
Ja, wir waren da auch an einigen Häusern, die auch draußen so ganz viele, ja, so Dekoartikel, so bepflanzte Fensterrahmen und auch richtig, richtig schnucklig. Ja, Klein Venedig kann man so ein bisschen auslegen, wie man es will, ne? Aber es ist ja oft so, dass sobald schon Wasser durch eine Stadt fließt, kriegt es irgendeinen, wie sagt man, kreativen Beinamen. Aber ist auf jeden Fall schnucklig in Forchheim, in der Altstadt, dass dort überall immer mal wieder ein bisschen Wasser durchfließt.
Ja, das stimmt.
Ja, und während wir, ihr wisst ja, eigentlich eher Team Wein sind, oder sollte ich sagen waren, Emmy, weil es hat sich ja mit der Rundreise durch Franken so einiges geändert. Wir sind ja mittlerweile auch so ein bisschen Team Bier. War auch das Thema hier in Forchheim sehr präsent, was uns natürlich aber auch nicht gewundert hat, denn die Dichte an Brauereien ist in dieser Region enorm. Viele betiteln ja Franken auch als das Bierparadies Deutschlands. Ja, da kann man auf jeden Fall zustimmen. Ich glaube, wir waren noch nie in einer anderen Region, wo es ständig und überall so viel ums Bier geht.
Also die Bezeichnung Bierparadies Deutschland kann man definitiv so stehen lassen.
Ja, und auch Forchheim hat eine super tiefe Verbindung zum Bier. Es gibt außerhalb der Altstadt den sogenannten Forchheimer Kellerwald. Die Geschichte geht auch schon bis ins Mittelalter zurück. Wir hatten ja vorhin schon mal erwähnt, dass man dort so Keller in die Felsen gehauen hat und das mit echt viel körperlich anstrengender Arbeit haben die das da reingehämmert, um ja das Bier der vielen umliegenden Brauereien zu lagern. Dort auch, wie schon in Erlangen, perfekte Temperaturen, um Bier zu lagern. In diesem Forchheimer Kellerwald sind insgesamt 23 Bierkeller vertreten auf einer Fläche von rund 20.000 Quadratmetern. Das muss man sich mal reinziehen. Man sagt deswegen ja auch, der Kellerwald ist so der größte Biergarten der Welt. Und vermutlich anhand dieser Größe, wenn man alles zusammenrechnet, stimmt es vermutlich. Es gibt bestimmt nirgendwo anders so viel Bier auf einem Fleck. Ist aber richtig schnucklig.
Ja, ich fand die Atmosphäre dort total toll. Also viele treffen sich abends nach der Arbeit im Kellerwald und dort gemütlich den Abend ausklingen lassen bei einem Bierchen, bei deftig fränkischer Kost, kleinen Snacks und so weiter. Und natürlich bei dem einen oder anderen Bier. Die Bierkellersaison dort geht übrigens von April bis Oktober. Einige Bierkeller kann man sich sogar von innen anschauen. Auf der Seite von Forchheim Erleben findest du die nächsten Termine für so eine Bierkellerführung mit Verkostung.
Mit Verkostung. Und apropos Verkostung, du weißt ja, wir waren dort auch mit der ehemaligen Bierkönigin verabredet.
Und haben da auch einiges verkostet.
Ja, das war richtig cool. Sie hat uns so vier verschiedene Biersorten präsentiert, also die wirklich grundlegend verschieden waren und zu jedem Bier das passende Fingerfood gereicht. Das war richtig cool. Also wir haben nicht nur super viel über diese verschiedenen Biersorten erfahren und generell auch über ihre, ich sag mal, Arbeit als Bierkönigin, und sie ist ja auch Biersommelier, wie nennt man das? Ja. Also die hat richtig viel Ahnung davon. Gab es dann auch nebenbei ein bisschen was zu snacken, das war richtig cool. Und wie du schon meintest, die Atmosphäre im Kellerwald ist, ja, ist gemütlich. An manchen Kellern hängen auch so Lichterketten von Baum zu Baum und gerade abends ist es schön dort. Gehört auf jeden Fall in Forchheim absolut zum Ausflugstipp dazu, wenn ihr in Forchheim seid, innerhalb der Saison zwischen April und Oktober, dann ab mit euch in den Forchheimer Kellerwald.
Und nicht nur, wenn man nicht, man muss nicht unbedingt ein Bierfan sein, sondern wie wir gesagt haben, da ist eigentlich total gemütlich zu sitzen, auch was anderes zu trinken und
ja, und einfach nur schnabulieren. Verweilen. Da gibt's Gässpätzle, Leute. Gässpätzle, Sabalot. Ja, und worauf wir uns in Forchheim ja auch richtig gefreut haben, das Wandern gehen. Denn was wir nicht wussten, Forchheim ist das Tor zur Fränkischen Schweiz. Unweit der Stadt kann man dort coole Wanderungen unternehmen. Und die Landschaft ist da so, ja, wie sagt man, nicht so richtig schön vielfältig. Man hat diese grünen Täler und diese hügelige Landschaft.
Diese
man,
Felsformation, ne? So,
ja, so
richtige Stein.
Ja, es hat uns auch wirklich ein bisschen an die sächsische Schweiz erinnert, von diesen Felsformationen. Ja, können wir empfehlen, mal eine Wanderung auf den Ehrenbürg zu machen. Das ist knapp 530 Meter hoher Berg in der Fränkischen Alb. Auf diesem Berg teilt sich das so ein bisschen. Also die Nordkuppe wird Valberla und die Südkuppe der Rodenstein. Und beide Gebiete kannst du ja innerhalb so einer Halbtageswanderung erkunden. Und die Aussichten von dort oben sind wirklich richtig, richtig schön auf die kleinen Dörfer, auf die Städte. Und ja, diese Felsformationen sind schon sehr imposant. Könnt ihr mal in unserem Blogbeitrag schauen über Forchheim. Dort haben wir auch ein paar richtig coole Fotos gemacht.
Und wie du schon gesagt hast, ich fand es angenehm, so mal raus aus der Stadt sein. Relativ schnell ist man auch dort. Ja, auf einmal hat man so, ja, keinen Großstadtlärm mehr, will ich es jetzt nicht nennen, aber es ist schön,
einfach
gemütlich,
dieses
ruhig.
Städtische Grundrauschen,
ja.
Das hast du da nicht mehr. Da bist du mitten in der Natur. Ja, war richtig schön, auch als Abwechslung mal zu unserer sehr intensiven, genau, Frankenrundreise, wo es von Stadt zu Stadt zu Stadt zu Stadt ging, endlich zwischendurch auch mal mitten in der Natur zu wandern.
Wir sind damals zum Wanderparkplatz Valberla Schleifhausen gefahren und von dort aus ging es dann los auf dem Berg. Die Wanderung war relativ gemütlich, ohne großartig schweißtreibende Passagen zu haben. Ja, mindestens zwei, ich würde sogar sagen drei Stunden sollte man für die gesamte Tour einplanen, damit man für die Aussichten, wie Bolle schon gesagt hat, auch ein bisschen Zeit hat, nicht gehetzt wird, nimmt ein bisschen
Proviant mal, mit,
Picknick-Equipment mit. Ja, lässt sich sehr gut dort oben aushalten. Apropos Picknick.
Apropos Proviant. Leute, es ist mal wieder soweit. Wir kommen zu meinen Schlemmermäulchen-Tipps für Forchheim.
Da, 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 da.
Ja, wir müssten da endlich mal so ein Jingle. Leute, für die nächste Folge, Emmy, machst du mir einen kleinen Schlemmermäulchen-Jingle? Können wir den dann
ich
einfügen?
Ja.
Richtig cool. Wir waren in der Forchheimer Innenstadt ja vor der Wanderung unterwegs und haben dort Mittag gegessen in dem gemütlichen Hauscafé. Dieses befindet sich in so einer Seitenstraße, nämlich ganz genau gesagt in der Apothekenstraße. Dort gibt es ja echt richtig leckeres Essen. Wir haben dort Wraps bestellt und ich hatte so gefüllte Teigtaschen. Es gibt auch immer so eine bestimmte Wochenkarte. Dazu noch ein Hugo, aber alkoholfrei natürlich, so als erfrischendes Sommergetränk. Man kann draußen sitzen in dieser ganz ruhigen Seitenstraße. Hat uns gut gefallen und das Essen war ja ein leckerer Schmackofatz.
Bis es mega doll angefangen hat zu regnen.
Stimmt, das war der einzige, ich glaube, das war mit fast der, nicht der einzige Regen, aber einer der wenigen Tage, ja, wo es geregnet hat während dieser Riesenrundreise.
Aber das war auch nur ganz kurz.
Richtig heftig und ganz kurz, während wir unter diesem Schirm saßen.
Ja,
und
genau,
als wir fertig waren, hat es aufgehört. Also perfektes Timing. Dann möchte ich euch für meine Schlimmermäulchen-Tipps noch das Gutlandsrestaurant empfehlen. Das ist Teil des Arrivo Hotels, in welchem wir übrigens untergebracht waren. Das befindet sich direkt am Bahnhof. Man kann also vom Gleis aus rüberspazieren zum Arrivo Hotel. Das ist ein sehr neues und stylisches Hotel und dieses Restaurant im unteren Bereich ist auch wirklich stylisch, also ist richtig cool. Mhm,
definitiv.
Und dort kannst du dich durch die ganze Karte schlemmen, ob Burger, Pasta, Salate, Fleisch und Fischgerichte. Hier findet vermutlich jeder was auf der Karte.
Lass mich raten, es gibt bestimmt auch Cheesecake. Wenn du das rausgesucht hast, dann muss es auch Cheesecake
geben. Ja, und ich habe den ja auch gegessen, nämlich Cheesecake im Glas. Gab es so kleine Gläschen, hatten wir uns ja noch bestellt zum Nachtisch. Und oh mein Gott, das war auch so lecker. Cheesecake im Glas. Leute, habe ich noch nie vorher gegessen. Es war halt eine andere Machart vom Cheesecake. Und da war auch noch so ein bisschen crunchy drin, so ein bisschen wie so Mürbeteig unten drin oder so. Oh, ich fand es richtig gut.
Beruhig dich bitte ein bisschen wieder.
Ich muss mich kurz beruhigen.
Und komm zum letzten Schritt.
Ja, ich brauche erstmal einen Kaffee. Und dann, apropos Kaffee. Wir waren in Forchheim in der Kaffeerösterei Bogartz und dort durften wir nicht nur live eine Kaffeeröstung miterleben vom Inhaber. Der hat uns nämlich gezeigt, wie er seinen Kaffee vor Ort röstet. Der hat uns auch erzählt, wo sie ihren Kaffee beziehen. Und ja, da hat man auch gemerkt, wie viel Liebe und mit wie viel ja, Liebe und Hingabe er das dort macht.
Ich fand es auch interessant, diesen Einblick in das Handwerk Kaffeerösten auch zu bekommen. Ich weiß nicht, ob man sich da anmelden muss für die Führung.
Weißt du, ich glaube, das war, wenn du diese eine Stadtführung buchst, ist das Teil der Stadtführung, wenn ich mich nicht irre.
Auf unserem Blog findet ihr
die Antwort. Genau, da steht es auf jeden Fall drin. Und sorry Leute, man muss an dieser Stelle sagen, bei 15 Städten kommen auch wir manchmal ein bisschen durcheinander, wo man was machen kann und ob das da mit drin war oder nicht. Deswegen schaut auf unserem Blog. Zurück zur Kaffeerösterei Bogatz. Jeder Schritt von der Auswahl der Rohbohnen bis zu schonenden Rösten wird halt dort mit höchster Sorgfalt und Expertise ausgeführt. Und das merkst du auch wenn du mit dem Inhaber mal ein bisschen ins Gespräch kommst. Und da durften wir natürlich danach auch noch Käffchen bestellen und probieren.
Natürlich,
ja. Und deswegen absolute Empfehlung, mal in die Kaffeerösterei zu gehen. Vielleicht ist man ja auch einfach zufällig dort, trinkt einen Kaffee und kann dann, das ist ja alles nur durch eine Scheibe abgetrennt, man sieht ja diese riesen Röstmaschine, vielleicht ist ja gerade jemand da, der Kaffee röstet.
Vielleicht kann man ja auch im Kaffee fragen, wann die nächste Rösterei stattfindet und dann extra zu dem Termin dann kommen.
Ja, schaut einfach mal. Zum Abschluss wollen wir dir jetzt natürlich auch wieder nicht nur meine Schlemmermäulchen-Tipps mit auf den Weg geben, sondern Emmy hat auch wieder irgendwas Interessantes noch über Forchheim.
Es hat was mit Bier zu tun.
Ach was.
Ja, wir hatten ja vorher schon mal kurz das Thema Bier. Forchheim beherbergt mehrere Brauereien und ist Teil der Fränkischen Bierstraße. Jedes Jahr im Herbst findet das Anna-Fest statt, ein traditionelles Volksfest mit mehr als 500.000 Besuchern. Also hier geht auch richtig was ab. Dann gibt es aber nicht nur Bier, sondern auch leckeres Essen natürlich, buntes Kramprogramm mit Live-Musik und...
Ja, so ein Volksfest, ja. Ne? So ein richtig großes Volksfest, auf das man sich vermutlich das ganze Jahr in Forchheim schon freut. Ja, Emmy, und wie bekomme ich jetzt die Überleitung von Bierkeller und Bierfest zur nächsten Stadt?
Na, ich würde einfach sagen, kommen wir zur nächsten Stadt... Dinkelsbühl.
Wow, was für eine Überleitung.
Weltklasse.
Aber ich muss dir ehrlich sagen, Emmy, auf die Stadt hatte ich mich während der Rundreise fast schon mit am meisten gefreut. Ich möchte jetzt natürlich keine Stadt irgendwie schlechter oder besser als die andere machen, aber Dinkelsbühl war einfach so, ich habe schon so oft was über die Stadt gesehen und gehört und gelesen, aber ich war halt noch nie dort.
Man sagt ja, dass es die schönste Altstadt Deutschlands haben soll.
Ja, das sagt das Focus-Magazin. Das hat nämlich mal darüber geschrieben. Und seither, ja, hat Dinkelsbühl irgendwie den Beinamen. Und da war ich natürlich gespannt. Vor allen Dingen, ob nach so vielen fränkischen Städten jetzt Dinkelsbühl nochmal so...
herausragend raussticht.
Genau, nochmal so die Küche oben drauf machen kann. Da war ich gespannt.
Also ich weiß ja noch, wie wir vom kleinen Busbahnhof in Richtung Altstadt gelaufen sind. Da spazierten wir durch das Wörnitztor und standen auf einmal auf dem schönen Altrathausplatz mit dem Löwenbrunnen. Und im Hintergrund konnten wir schon den Dom und viele bunte Haushosane erahnen. Da hatte ich direkt Bock, mit der Kamera loszuziehen und alles festzuhalten. Also ja, da wusste ich schon, ich glaube, wir kriegen richtig coole Fotomotive zusammen. Denn Dinkelsbühl verfügt über eine sehr gut erhaltene Altstadt, unfassbar viele historische Gebäude, wunderschöne Fachwerkhäuser und sogar eine vollständig erhaltene Stadtmauer.
Emmy, mit 18 Türmen.
18 Türmen.
Leute, das ist so unfassbar viel für so eine kleine Stadt.
Ja, man muss dazu auch sagen, dass Dinkelsbühl im Vergleich zu vielen anderen deutschen Städten im Zweiten Weltkrieg nur geringe Schäden erlitt und auch im 30-jährigen Krieg echt gut davon gekommen ist. So kann man heute noch dieses super authentische mittelalterliche Flair erleben. Alles tipptopp erhalten.
Ja, hier reiht sich ungelogen ein Fachwerkhaus ans nächste. Überall sieht man geschmückte bunte Brunnen und Blumenranken. Ein Haus ist schöner als das andere und man weiß gar nicht, wo man zuerst hingehen und hinschauen soll. Ich hatte ja echt das Gefühl, eigentlich fast den ganzen Tag, als wir in der Stadt waren, wir würden durch irgendeine Filmkulisse gehen und gleich sagt einer irgendwie so, Pause, alle Mann ab zum Essen, wir drehen gleich weiter.
Stimmt.
Oder dass auf einmal irgendwelche Schauspieler da um die Ecke kommen, die gerade drehen. Ich hatte auch gehört, dass in der Netflix-Serie Die Kaiserin die Hochzeit von Sissi in Dinkelsbühl gedreht wurde.
Passt auch
ziemlich gut und ich glaube, da sollten wir auch mal reinschauen und mal gucken, wie Dinkelsbühl denn da so abgebildet wurde.
Ja, ist absolut nachvollziehbar, dass man das da gedreht hat. Denn egal, wo man hinläuft, überall sieht man diese schönen Häuserfassaden. Und weißt du auch, warum alles so schön bunt dann ist?
Ich weiß es, aber vielleicht unsere Zuhörer nicht, Emmy.
Also es gibt da eine wirklich strikte Gestaltungsverordnung, die dafür sorgt, dass die Häuser nur mit festgelegten Farben gestrichen werden dürfen. Und auch die Schilder, die vor den Geschäften hängen, dürfen nur mit der alten Schwabacher Schrift angebracht werden. So wirkt selbst eine Dönerbude, will ich es mal sagen, von außen irgendwie wie ein traditionelles Restaurant. Irgendwie ja, sorgt es dafür, dass so ein
einheitliches Stadtbild,
genau, ne? Danke.
Einheitliches mittelalterliches Bild dort zu sehen gibt. Und in der Altstadt gibt es tatsächlich so einiges zu sehen. Mal angefangen von dem imposanten Dom, der sich mitten in der Stadt erhebt mit seinem 65 Meter hohen Turm. Im Innern eine 14 Meter hohe Orgel. Geht auf jeden Fall mal rein und schaut euch dieses ja, imposante Bauwerk an. Oder auch der Weinmarkt, welcher auf jeden Fall für uns zu den schönsten Orten dieser Altstadt gehört. Denn dort stehen viele bunte Giebelhäuser ganz dicht beieinander und man hat wirklich überragende, traumhaft schöne Fotomotive in Dinkelsbühl. Und in der Straße befindet sich auch das Deutsche Haus, welches heute ein Hotel mit Restaurant ist. Dort haben wir übrigens auch übernachtet, sehr urig und man hat versucht, das alles so ein bisschen so zu behalten, wie es mal war. Und die Fassade ist auch so ja, ein Traum aus Fachwerk mit Holzschnitzereien auch noch an versehen.
Schaut auf jeden Fall mal auf unserem Blog vorbei, um die Fotos anzuschauen. Lohnt sich wirklich an der Stelle nochmal.
Ja, besonders an diesem Haus ist nicht nur, dass es bereits 1440 erbaut wurde. Das ist auch schon krass, Emmy. Überleg mal, 1440, das ist einfach 600 Jahre her, also richtig verrückt, sondern es zählt halt auch zu den bedeutendsten Bürgerhäusern der deutschen Renaissance. Deswegen auf jeden Fall mal dort lang gehen, aber ich vermute, wenn man in Dinkelsbühl ist, rennt man sowieso überall lang. Du kannst dich da auch einfach treiben lassen, es ist total fußläufig, bieg links ab, bieg rechts ab, eine Gasse ist schöner als die andere und es ist wirklich einfach so eine Art Freilichtmuseum, würde ich schon fast sagen.
Ich würde auch fast behaupten, dass man automatisch am Deutschen Haus stehen bleibt und denkt, ach, ist das schön. Ja. Und dann sieht man diese Inschrift 1440 und dann
weiß man vielleicht, das ist das Deutsche Haus.
Worüber Marc und Wolle hier im Podcast so genau gesprochen haben. Also ich muss schon zugeben, dass Dinkelsbühl mir richtig gut gefallen hat. Und das, obwohl wir zu dem Zeitpunkt schon über 10 fränkische Städte besucht haben. Aber Dinkelsbühl muss man echt mal gesehen haben. Die Kulisse ist einmalig. Man findet, wie Boll ja schon gesagt hat, so, so viele Fotomotive. Ja, als Speicherkarte.
Die haben richtig geglüht. Und unsere Füße haben auch so wehgetan am Abend, denn die Stadt ist zwar super klein, diese Altstadt, aber wir sind, ey, ich will nicht wissen, wie viele Schritte wir an dem Tag gemacht haben, weil du wirklich in jede Gasse, du musst überall abbiegen, reingehen, stehen bleiben, weil du denkst, es ist überall schön und die Türme und oh mein Gott, Leute, ihr müsst mal nach Dinkelsbühl.
Ja, ihr merkt ja schon, wir sind absolute Fotofreaks und dann kommen wir auch zu einem späteren Zeitpunkt an einen Ort wieder, wenn das Licht anders ist und so weiter, sodass wir echt einige Kilometer nachher auf dem Tacho hatten.
Ja.
Stellt euch drauf ein.
Und jetzt gehen wir mal einen Schritt raus aus der Altstadt. Das ist ja jetzt erstmal das Highlight für sich. Dinkelsbühl Altstadt ist ein Highlight für sich. Und richtig cool an Dinkelsbühl finden wir aber auch, dass die Stadt ziemlich grün ringsherum ist. Wenn man durch das Rotenburger Tor spaziert, gelangt man zu einer kleinen grünen Oase außerhalb der Stadtmauern, dem Rotenburger Weiher. Das ist so eine Art kleiner See. Der lädt halt super zum Entspannen und Relaxen ein. Da stehen so ein paar Holzbänke und Holzsonnenliegen. Einfach mal hinpflanzen, den Blick auf die Stadtmauer, dieses Rotenburger Tor und ein paar Hausspitzen aus der Altstadt kann man dort sehen.
Ja, einfach den Blick auf die Stadt fand ich wirklich herausragend. Und auch, dass man so schnell an diesem Weiher war, wo man auch wieder, ich will nicht sagen raus aus dem Trubel war, aber ja, da ist plötzlich eine ganz andere ruhige Atmosphäre. Und von dem Weiher aus sind wir dann eine schöne Runde um die Altstadt herumgelaufen. Das waren knapp 3 Kilometer, glaube ich, ein bisschen mehr und führte immer an der Stadtmauer entlang. Ja, und dabei spaziert man nicht nur durch den hübschen grünen Gürtel, sondern entdeckt auch die vielen Tore und Türme der Stadt, Wir hatten ja bereits erwähnt, dass es 18 Türme gibt und die kann man alle nacheinander abhacken vielleicht sogar. Ja, und immer wieder kommt man halt an so an das ein oder andere Tor, kleine Brücken, zurück in die Altstadt. Ja, war einfach nett, eine schöne Runde mit tollen Fotomotiven.
Da erinnere ich mich auch noch dran, Emmy, relativ zum Anfang, wenn du jetzt vom Weiher aus entgegen des Uhrzeigersinns durch die Stadt läufst, an der Stadtmauer, kommt da der Mauergeist. Merkt euch einfach mal den Mauergeist, denn ihr werdet dran vorbeikommen. Wir sagen noch nicht, was genau es damit auf sich hat.
Vielleicht klopft der, klingelt mal.
Klingelt mal beim Mauergeist.
Ja, das Wahrzeichen der Stadt ist natürlich der Bäuerlingsturm, welchen du während des Rundgangs dann auch sehen wirst. Erkennst du dann an dem Satteldach und dem Fachwerkgeschoss. Also kurz vor dem Turm siehst du auf der Wiese davor außerdem der riesige Schriftzug Dinkelsbühl aus roten Buchstaben, wie
ja,
man so
von... so überdimensional große rote Buchstaben, die dort auf der Wiese stehen. Ist halt auch ein cooles Fotomotiv.
Absolut.
Einfach mal so Dinkelsbühl, und das ist auch bei diesem Turm. Ja, es gibt zwar 18 Türme und viele Tore, aber der Bäuerlingsturm ist schon, ja, wie du sagst, besonders, weil eben das so dieses Fachwerkgeschoss so oben drauf aufgesetzt wurde mit diesem Satteldach und auch ein sehr schönes Fotomotiv Richtung so eher in den Abendstunden. Dann steht das Licht sehr, sehr schön. Ja, und noch ein kleiner Tipp, wenn du gerne draußen aktiv bist. In der Jugendherberge in der Altstadt kannst du dir ein Fahrrad leihen oder ein E-Bike und ein bisschen die Gegend erkunden rund um Dinkelsbühl. Oder was wir auch richtig cool finden, wofür wir aber leider keine Zeit hatten, du kannst dir im Wörnitz-Strandbad ein Tret- oder Ruderboot ausleihen. Damit geht es dann flussabwärts an der historischen Stadtmauer entlang oder flussaufwärts zu den Kleingärten. Auch richtig cool, einfach mal über den Fluss aus so ein bisschen die Stadt erkunden.
So, jetzt haben wir schon virtuellen Rundgang um die Stadt gemacht, waren mit Tret- und Ruderboot unterwegs, weil da wird es doch mal wieder Zeit zum Einkehren. Du hast bestimmt den einen oder anderen Tipp für uns.
Natürlich habe ich auch für Dinkelsbühl wieder schmackofatzige Tipps, Leute. Fangen wir doch mal an mit der Kaffeerösterei Maaßen. Wenn du auf der Suche in Dinkelsbühl nach richtig gutem Kaffee bist, und ich erinnere mich daran, dass wir den richtig gut fanden, wir haben das den Mitarbeitern dort auch nochmal gesagt, so Leute, das war richtig guter Kaffee. Ja, dann schaut in der Kaffeerösterei Maaßen vorbei. Man kann innen drin, gibt es glaube ich ein, zwei kleine Tischchen, Stehtische mit aber so Hochstühlen dran. Aber die haben auch einen süßen Hinterhof, wo nochmal ein bisschen mehr Platz ist, so schön im Grünen. Und ja, selbst geröstet, professionell zubereiteter Kaffee.
Super lecker gewesen.
Kaffeerösterei Maaßen. So, und dann, wenn es ein bisschen mehr sein soll, wenn
man ein bisschen deftiger,
gell? Dann können wir das Restaurant des Hotels Deutsches Haus empfehlen. Hier im altdeutschen Restaurant wird moderne fränkische Küche auf höchstem Niveau serviert. Und ja, am besten vorab einen Tisch reservieren, könnte natürlich voll sein, gerade wenn das Hotel auch gut besucht ist, dann essen die meisten Gäste vermutlich auch direkt vor Ort. Und da habe ich, erinnere mich auch dran, ich habe auch Knödel gegessen.
Na klar.
Leckere Knödel mit der Pilzsoße oder so.
Ja, super lecker, wirklich vorreservieren. Und dann ist es auch total nett, da zu sitzen.
Draußen den Leuten in dieser auch, Gasse auch, ne? Zwischen den hübschen Fachwerkhäusern.
Ja, man ist mittendrin, beobachtet die Leute, wie die umher schlendern. Und ach ja, war einfach eine schöne Stimmung, schöne Atmosphäre.
Ja, wir waren ja auch mitten im Sommer in Dinkelsbühl. Es war tagsüber sehr warm. Und was ist besser bei dieser Hitze, als ein Eis zu schlabbern? Und da gibt es auf dem, gleich um die Ecke vom Dom, ich sag mal auf dem... Was?
Domplatz.
Domplatz, ne? Ja, genau. Domplatz passt ganz gut. Das Rialto Eiscafé, Eisboutique. Dort gibt es so richtig typische, wie sagt man?
So eine richtig große Eisdiele.
Eisdiele, ja. Und da gibt es so Eisbecher, genau. Richtig so ganz typische Eisbecher, so riesengroß, viel Eis drin und noch Sahne obendrauf und noch Früchte rein und noch Sirup rüber. Also so typische Eisbecher.
Ich weiß noch, wir waren richtig erledigt nach dem Eisbecher.
Ja, da brauchten wir erstmal eine Pause. Da sind wir dann zum Rotenburger Weiher und haben uns da erstmal hingelegt und mussten erstmal kurz verdauen. War ein bisschen viel, aber wir müssen ja auch recherchieren. Wir haben ja auch einen Auftrag. Wir haben ja auch, Emmy, einen Rechercheauftrag. Und dazu gehören ja nicht nur Sehenswürdigkeiten, sondern auch, wo kann man guten Kaffee trinken? Wo kriegt man guten Käsekuchen? Wo kann man gut deftig essen? Und wo gibt es auch noch ein Eis?
Da führt quasi kein Weg vorbei.
Da führt kein Weg vorbei. Und apropos, nö, das passt jetzt nicht. Ich wollte sagen, apropos Gönn und Schmackofatz, aber das passt jetzt nicht zu deinem interessanten Fakt, glaube ich. Aber du hast noch einen.
Ich darf ihn trotzdem vortragen,
oder? Ist auch okay. Wenn's jetzt kein auch, wir haben keine coole Überleitung, sondern einfach hier der interessante Fakt zu Dinkelsbühl von Emmy.
Genau, eine Sache wäre dann nämlich noch, Dinkelsbühl liegt an der Grenze zu Baden-Württemberg, weshalb sich hier in der Stadt ja, mittelfränkische, schwäbische und auch irgendwie altbayerische Mundarten vermischen. Und wohl kaum einer anderen Stadt in Bayern ist sprachlich so vielfältig. Da verwundert es auch nicht, dass man in den Restaurants sowohl bayerische als auch fränkische und schwäbische Gerichte
siehst, da haben findet. Wir meine Überleitung von meinem Schmackofatz. Stimmt. Es ist auch wieder ein Schmackofatz.
Also egal, auf was ihr Lust habt, ihr werdet da bestimmt fündig werden in der Speisekarte. Ja, und auch Ellwang, Kreilsheim, Schwäbisch Hall und Schwäbisch Gmünd sind nur ein Katzensprung von Dinkelsbühl entfernt. Und auch Stuttgart ist gar nicht so weit weg, gerade mal 120 Kilometer. Bisschen Schwabeländle, gell?
Ja, ich weiß noch, wo wir da mit dem Bus lang gefahren sind. Ich weiß gar nicht, von welcher Stadt wir kamen. Auf jeden Fall mussten wir mit dem Bus nach Dinkelsbühl, weil es gibt keinen Bahnhof. Also Dinkelsbühl ist nicht mit der Bahn, mit dem Bahnnetz verbunden. Aber ich weiß noch, wie ich zu dir gesagt habe, oh, das ist hier so grün und hügelig, das sieht aus wie bei euch im Schwabenländle. Und dann wurde mir auch klar, wir sind ja auch nicht mehr weit davon entfernt.
Ganz genau. Nicht weit entfernt ist auch die nächste Stadt.
Und die letzte Stadt in der heutigen Podcast-Folge. Wir springen jetzt rüber nach Eichstätt und schauen mal, was diese kleine Stadt zu bieten hat. Die Stadt befindet sich zwischen Nürnberg, Augsburg und München und ist nicht nur Bischofsstadt, Barockstadt, sondern auch eine Universitätsstadt. Ja, und während wir auf der Frankenrundreise ja vor allem jede Menge Fachwerk bestaunen durften, war das in Eichstätt ja diesmal völlig anders. Hier gab es jetzt nicht so die typischen Fachwerkhäuser zu sehen, sondern eine richtig schöne Barockkulisse.
Bevor wir aber in das Thema näher oder auf das Thema näher eingehen, direkt nochmal kurz erwähnt, es kam immer wieder der Einwand, Eichstätt würde gar nicht zu Franken gehören.
Ja, und das kam nicht nur ein paar Mal, sondern ganz viele haben uns immer wieder berichtigt per Instagram und gesagt, Eichstätt gehört ja gar nicht zum Frankenland.
Sondern liegt in Oberbayern. Ja, das stimmt, denn Eichstätt gehörte nur bis 1972 zu Mittelfranken. Dennoch ist Eichstätt noch heute Teil des Verbundes der 15 frankischen Städte, welche vom Tourismusverband Franken ins Leben gerufen wurde. Daher stand diese Stadt natürlich auch auf unserem Programm.
Ja, und noch eine interessante Sache. Eichstätt bildet den geografischen Mittelpunkt Bayerns. Wir wollen ja hier auch ein bisschen unseren Bildungsauftrag ernst nehmen. Also Eichstätt, Mittelpunkt Bayerns.
Wieder was gelernt.
Eichstätt hat uns auf den ersten Blick ja schon so richtig gut gefallen. Von unserem Hotel auf konnten wir auf die Altmühl blicken, das ist ja der Fluss, der so durch die Stadt fließt, und auf den Rathausturm. Und ja, dann haben wir unsere Sachen geschnappt und sind direkt mal los. Und als wir dann die ersten Schritte schon in Richtung Altstadt machten, spazierten wir erst am Flussufer entlang in Richtung oder bis fast zum Forst Freibad. Und unterwegs sind wir so an so einer Kneippanlage vorbeigelaufen und die sind gerade noch so ein bisschen dabei, diese Uferpromenade noch weiter auszubauen und noch mehr für die Einwohner anzubieten. Von Spielplatz, Kneippbecken und Sitzgelegenheiten. Also das haben die richtig, richtig schön schon gemacht. Und dann sind wir vom Freibad aus über die kleinen Gassen zurück zum Zentrum der Altstadt. Und das war generell immer so eine richtig gemütliche Atmosphäre vor Ort, weil Eichstätt ist relativ klein und das war eine sehr familiäre, gemütliche Atmosphäre, während wir da so durch die Gassen gelaufen sind.
Und wenn man Fotos von Eichstätt sieht, fällt direkt auf, dass es ein ganz anderes Stadtbild hat, wie zum Beispiel Dinkelsbühl. Denn anders als Dinkelsbühl wurde Eichstätt während des 30-jährigen Krieges von der schwedischen Armee fast komplett zerstört. Ja, entsprechend musste man dann alles wieder neu aufbauen und hat das im modernen Stil des Barocks wieder aufgebaut. Und daher hat Eichstätt auch ein recht einheitliches Stadtbild. Ich habe mir sagen lassen, dass Eichstätt zu den schönsten barocken Städten Bayerns gehört. Ich maße mir jetzt aber nicht an, das zu beurteilen, aber trotzdem kann ich sagen, Eichstätt ist schon ein richtig charmantes Fleckchen. Vor allem, weil auch die Altmühl durch die Stadt fließt und es generell immer schön ist, wenn Wasser im Spiel ist.
Ja, und in Eichstätt gibt es ja auch richtig viele schöne Ecken. Wenn ich so zurückdenke, dann ist mir vor allem in Erinnerung geblieben, so die ganze Gegend rund um den Marktplatz, denn da gibt es richtig viele schöne, ansehnliche, bunte Bürgerhäuser und Giebelhäuser. Da springt einem natürlich zuerst auch das, naja, pink würde ich es nicht sagen, aber es geht in diesen Farbton, ne? So pinkfarbenes Rathaus, welches dort direkt am Marktplatz steht, gegenüber von dem Willibaldsbrunn, der auch sehr schön in der Mitte des Platzes hingesetzt wurde. Und von dort aus kann man dann auch direkt in die Marktgasse schlendern, welche auch ein wirklich toller Spot für Fotos ist. Also das, wenn du vom Platz aus geradeaus durch die Marktgasse gehst und dich am Ende der Gasse dann einmal umdrehst, dann hast du einen richtig schönen Blick und ein wirklich tolles Fotomotiv. Sehenswert in Eichstätt finden wir aber auch die ehemalige fürstbischöfliche Sommerresidenz, welche heute Verwaltungssitz der katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt ist. Also auch hier wieder, Eichstätt hat durch die Universität auch ein relativ jugendliches Flair in der Stadt. Also es vermischt sich richtig schön bunt zwischen Einheimischen, Älteren, Jüngeren und eben dem, ja, den vielen Studenten, die sich in Eichstätt tummeln. Und da kann man auch ganz gemütlich in dem angrenzenden Barockgarten ja ein Picknick machen oder unter den Wasserspielen da sich da hinsetzen und das Plätschern genießen und ja dort einfach den Abend ausklingen lassen, vielleicht im Barockgarten.
Genau, das war auch alles so recht weitläufig, ne? So dass man da genug Platz hatte, sich irgendwo niederzulassen und ein bisschen zu chillen.
Ja, und wenn du noch mehr über die einzelnen Sehenswürdigkeiten der Stadt erfahren möchtest, dann wirf einen Blick in unseren Blogbeitrag. Dort haben wir wie immer alles detailliert für euch zusammengefasst und auch mit ganz viel tollem Bildmaterial versehen.
Kommen wir zum nächsten Highlight, und zwar die Willibaldsburg in Eichstätt und der Passionsgarten. Über der Stadt thront die ehemalige Burganlage Willibaldsburg. Noch bis ins 18. Jahrhundert war die Burg Sitz der Eichstätter Fürstbischöfe. Ja, und heute kannst du im Inneren der Burg das Museum für Ur- und Frühgeschichte erkunden, wie das Jura-Museum. Dazu aber später mehr. Eine richtig tolle Sicht über die Stadt hast du nicht nur vom Aussichtsturm, sondern auch vom Passionsgarten. Da haben wir auch richtig schöne Fotos gemacht. Falls ihr die sehen wollt, übrigens auch bei Instagram zu sehen, in den Story-Highlights oder auch als Feedpost. Wir waren früh am Abend im Passionsgarten unterwegs und haben die Aussicht über Eichstätt echt genossen. Man kann richtig schöne Fotos machen oder einfach nur durchschlendern, Pflanzen, Skulpturen bewundern, Wasserspiele. Ja, das ist ein netter Ausflugsort.
Ja, der ist richtig schön angelegt und hat, glaube ich, im Sommer bis 18 Uhr geöffnet. Und ich meine, wir waren so 17 Uhr da und hatten die letzte Stunde, ich glaube, es kamen noch ein, zwei Besucher in der ganzen Stunde. Also die Uhrzeit eignet sich sehr gut, weil tagsüber natürlich auch viele Besucher in der Burg sind und dementsprechend natürlich dann auch beim Bastionsgarten. Und wenn du ein bisschen mehr Zeit hast und nicht nur die Altstadt erkunden und die Willibaldsburg erkunden möchtest, dann können wir dir auch empfehlen, mal eine Wanderung zu unternehmen auf dem Eichstätter Panoramaweg. Dieser Wanderweg führt dich recht abwechslungsreich entlang der Hänge und Bergrücken rund um die Bischofsstadt. Und unterwegs sind wir an echt vielen Sehenswürdigkeiten vorbeigekommen und auch Aussichtspunkten, wie zum Beispiel der Aussichtspunkt Schönblick, der Aussichtspunkt von der Burg aus und dem Bastionsgarten, wie wir eben schon erwähnt hatten, und auch von der Frauenbergkapelle aus. Ja, die gesamte Runde hat so rund 11,5 Kilometer und man sollte ja so 3 Stunden schon einplanen. Eine detaillierte Route und Karte findest du in unserem Blogbeitrag. Wenn du also mehr Zeit hast, Eichstätter Panoramaweg ist echt schön, weil Eichstätt liegt ja auch so idyllisch in einem Tal und du wanderst die ganze Zeit oberhalb des Tals lang, dann wieder runter Richtung Stadt, dann auf der anderen Seite wieder hoch. Also es ist wirklich eine schöne Wanderung und es geht tatsächlich an manchen Stellen dann schon so prompt runter und gleich wieder hoch. Also so ein bisschen Ausdauer sollte man haben, aber es ist jetzt keine körperlich schweißtreibende Wanderung.
Genau, wollte ich gerade sagen. Ich habe das gar nicht als anstrengende Wanderung.
Nö, überhaupt nicht.
Im Kopf. Und wenn man das dann alles hinter sich gebracht hat, Bolinchen, und wieder den Weg in die Stadt gefunden hat, da gibt es doch bestimmt Möglichkeiten einzukehren.
Emmy, was würdest du jetzt sagen, wenn ich sage, nee, da gibt's nichts?
Da würde ich sagen, dann gucke ich mal auf den Blog und lese Bolles Schlemmertipps rein. Gibt es bestimmt was.
Natürlich gibt es da auch was. Und da fangen wir doch mal wieder an mit einem guten Kaffee. Und da können wir euch die Schokolatique, also nicht Boutique, sondern Schokolatique empfehlen. Diese befindet sich direkt am Marktplatz gegenüber von dem Willibaldsbrunnen. Und dort bekommst du nicht nur zum Beispiel heiße Trinkschokolade in Bio-Qualität und auch nicht nur fair gehandelten Kaffee, sondern auch liebevoll gebackenes Biogebäck mit Zutaten aus der Region. Und ja, sie machen auch richtig guten Flat White und man bekommt ganz saftig frische Brownies. Also richtig lecker zum Zwischendurch genießen. Man kann auch draußen sitzen oder drin. Ist ein echt cooler kleiner Spot, die Schokolatique. Und wenn es dann ein bisschen mehr sein soll, dann können wir euch das Café am Paradise empfehlen. Das befindet sich auch auf ein bisschen um die Ecke vom Marktplatz. Dort befindet sich das älteste und einzige Fachwerkhaus der barocken Altstadt aus dem 13. Jahrhundert. Und das ist heute dieses Café. Und das serviert aber nicht nur Kaffee und Kuchen, sondern auch saisonale Gerichte wie Kässpätzle, Schweineschnitzel, Zwiebelrostbraten oder auch Kaiserschmarrn.
Oh, jetzt kriege ich Hunger.
Ich auch, mein Mann knurrt. Können wir Kässpätzle heute machen?
Das diskutieren wir gleich.
Diskutieren wir später. Wir waren aber auch noch in einer ganz besonderen Location, nämlich im Restaurant zum Höllbräu. Oh, jetzt kann ich mich gar nicht richtig reden, weil ich schon so aufgeregt bin. Zum Höllbräu-Keller. Dort kann man Gerichte bestellen auf wirklich höchstem Niveau. Also der Wirt Michael Jobs vor Ort kreiert dort inmitten eines sehr historischen Gewölbes mit unglaublich viel Liebe zum Detail herzhafte und regionale Speisen. Also jetzt nicht, ich sag mal, super fancy ausgefallen, sondern einfach regional, aber mit Top-Qualität. Und wir durften ihm ja so ein bisschen über die Schulter schauen, wie er da alles angerichtet hat und gewürzt hat, und ein richtig cooler Typ.
Absolut genial.
Und das Lecker ist wirklich Essen. Das Essen ist wirklich sehr, sehr lecker. Am besten vorher einen Platz reservieren und dann ja sich einfach von dem Wirt bis ins kleinste Detail bekochen lassen.
Ich wüsste gar nicht, was ich dort bestellen würde. Wir hatten so einen bunten Blumenstrauß an richtig leckeren Gerichten, fränkische Gerichte mit Fleisch, aber auch Gemüse. Und es war alles so gut, dass wenn ich dort sitzen würde, ich wüsste gar nicht, was ich bestellen sollte.
Ja, vielleicht, man kann das ja auch, glaube ich, mit ihm absprechen. Vielleicht, wenn du sagst, du, Michael, ich möchte mal von allem so ein bisschen was probieren, dann macht er das auch. Der geht voll auf deine Wünsche ein.
Ja, er ist auch total aufgegangen in seinem Element in der Küche. Er hat alles total cool kombiniert. Und ganz großer Tipp an der Stelle oder große Empfehlung von uns zum
Höllbräu-Keller.
Sag genau. Das
mal ganz schnell hintereinander. Höllbräu-Keller. Ja, lassen wir das. Kommen wir zu den interessanten Facts über Eichstätt.
Eichstätt ist weltweit bekannt für seine reiche Vielfalt an Fossilien, insbesondere aus der Jurazeit. Die Region ist ein wahres Paradies für Fossilienliebhaber. In den Steinbrüchen und Gesteinsschichten rund um die Stadt wurden unter anderem zahlreiche Dinosaurierfossilien entdeckt, darunter Überreste von Flugsauriern, Langhälsen und Raubsauriern. Und diese Funde haben dazu beigetragen, das grundlegende Verständnis der prähistorischen Welt zu erweitern. Also total abgefahren, dass das in Eichstätt quasi ihren Ursprung hatte oder viel beitragen konnte dazu. Also unbedingt ins Jura-Museum auf der Willibaldsburg gehen. Und vor Ort kannst du dann auch das weltweit einzige Exemplar des Raubdinosauriers Jura Venator bestaunen. Und wenn jetzt jemand sagt, okay, das holt mich jetzt nicht in dem Ofen vor, da kann man auch den Urvogel bestaunen. Das ist ein total berühmtes Original. Und das Besondere an dem gefundenen Fossil, an diesem Urvogel, ist, dass es Merkmale sowohl von Dinosauriern als auch von Vögeln aufweist.
Heißt übrigens Archaeopteryx.
Oh, danke. Den Namen konnte ich an der Stelle nicht aussprechen.
Ich will auch mal ein bisschen nerdiges Wissen hier mit einspringen lassen.
Ich habe es mit Absicht übersprungen, weil ich dachte, die Kurve kriege ich hier sowieso nicht. Also der Fund war besonders interessant für die Forschung, da dieser Urvogel quasi ein Beleg für Evolution ist. Also quasi der Beweis, dass neue Tierarten aus bestehenden Tierarten hervorgehen.
Richtig verrückt. Und die haben das auch echt schön gemacht. Wir waren ja kurz mal in dem Museum und das haben die wirklich so auch optisch schön gemacht, dass man dort echt hängen bleibt und sich das mal anschaut. Als wir dort waren, waren auch einige Schulklassen dort, gehört vermutlich auch zum Bildungsprogramm. Aber echt cool. Und ich glaube, es gibt auch ein paar Steinbrüche, wo man so mit der Familie hin kann und so ein bisschen wie auf Goldsuche, so ein bisschen auf Fossiliensuche geben kann. Findet ihr auch auf unserem Blog mehr Infos dazu. Ja, und Emmy, von den Dinosauriern und der Evolution.
Zurück in die Gegenwart, diesen Schreibtisch.
Genau, und das Ende dieser Folge. Ihr Lieben, das war ja die zweite Folge unserer großen Franken-Rundreise. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Und wie schon mehrfach erwähnt, findet ihr auf unserem Blog über jede Stadt einen eigenen Artikel mit vielen tollen Tipps und Highlights.
Nächste Woche geht es hier dann auch virtuell noch ein letztes Mal weiter in der Region Franken. Dann sprechen wir über Rothenburg ob der Tauber, Würzburg und Aschaffenburg.
Genau, unter anderem. Noch zwei andere Städte kommen auch noch mit dazu. Aber wenn du erfahren möchtest, welche das sind, dann schalte nächste Woche wieder ein. Dann kommt die letzte Folge. Und ja, in dem Sinne, Emmy, es schneit draußen. Wir gehen jetzt noch mal eine Runde spazieren, bevor es nämlich, Leute, es ist kurz vor vier, gleich ist stockfinster, bevor es dunkel wird. Und ich würde sagen, ihr Lieben, macht's gut. Baba, tschüss und bis nächste Woche.
Vielen Dank fürs Einschalten.
Tschüss.
Bis dann. Tschüss.